Der Staat muss zum Erklärer werden. Der Staat darf nicht, sagen wir, als gegeben hinnehmen, dass alle verstehen, was staatliches Handeln ist. Aber für Russland ist es so, sie stehen am Gartenzaun der Ukraine, hauen dort mit Flammenwerfern rein und die internationale Gemeinschaft sagt der Ukraine, du darfst nur Wasserpistolen nehmen. Aber wir liefern dir Tausende, aber die nützen nichts. Aber du darfst die Wasserpistolen nur auf deinem eigenen Boden einsetzen. Und in unserem Land läuft auch deshalb vieles nicht gut, weil wir zu sehr auf den Rat alter weiser Männer hören.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
haben. Das muss ich jetzt dringend
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Der Podcast, der sich den großen politischen Visionen von Deutschlands Spitzenpolitikern und Politikerinnen widmet. Heute haben wir CDU-Politiker Roderich Kiesewetter zu Gast. Der ist Bundestagsabgeordneter und Außen- und Sicherheitspolitiker. Und außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und was ist das jetzt genau? Das ist dafür da, die deutschen Nachrichtendienste zu überwachen. Und das ist schon mal ein kleiner Spoiler auf das, was wir heute in dieser Folge Absolute Mehrheit hören werden. Denn heute geht es darum, wie stellt sich Roderich Kiesewetter eigentlich Deutschlands ideale Außen- und Sicherheitspolitik vor? Herzlich willkommen, Roderich Kiesewetter, hier in der absoluten Mehrheit. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke, Frau Reichelt, für die Einladung.
Die Idee des Podcasts ist es ja so ein bisschen, dass wir uns jetzt mal eine gute, knappe Stunde in das Gedankenexperiment hineinbegeben, dass Sie mit der CDU, mit der Union die absolute Mehrheit in Deutschland hätten und dann mal so durchregieren könnten, wie Sie das wollen, mit den Herzensthemen, die Ihnen am Herzen liegen. Was ist das für ein Gefühl? Könnten Sie sich das gut vorstellen?
Die Union war immer klug beraten, die absolute Mehrheit nicht auszunutzen. Die hatten wir einmal 1957 mit 50,8 oder knapp 52% und haben trotzdem eine Koalition damals mit der FDP geführt, weil es wichtig ist, dass man nicht alleine etwas macht, sondern unsere Gesellschaft lebt vom Zusammenhalt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, in einer absoluten Mehrheit durchzuregieren, weil das schädlich wäre dann 4 Jahre später.
Das ist jetzt natürlich eine sehr demokratische Antwort. Wir versuchen uns trotzdem mal da so ein bisschen reinzubegeben. Sie haben jetzt quasi einmal den Luxus, in der nächsten Stunde die Themen zu besprechen, die Ihnen besonders wichtig sind. Und ich glaube, ich nehme da gar nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, es wird viel um Außenpolitik gehen, um auch das Sicherheitsgefüge, in dem wir uns gerade auf der Welt befinden. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, Sie sitzen seit 2009 im Bundestag für die CDU und Sie sind einer der bekanntesten Außenpolitiker der CDU. Wir haben hier gar nicht so oft so Außenpolitiker, deswegen ist das, glaube ich, mal ein total spannender Einblick, den wir da heute mit Ihnen haben. Als ich zu Ihnen recherchiert habe, habe ich auch gesehen, dass Sie aus einer richtigen Soldaten- und Offiziersfamilie stammen und Sie haben nach dem Abi auch direkt den Weg in die Bundeswehr gewählt. Warum haben Sie sich dafür entschieden damals und wann war das genau?
Das war 1982 und ich habe mich 1981 entschieden zu bewerben, weil damals die Wehrpflicht noch bei 15 Monaten war und ich hätte sicherlich die Wehrpflicht gemacht und wäre dann nach 15 Monaten zum Studium gegangen. Und zu der Zeit war ich politisch aktiv. Ich habe eine Gesellschaft für Menschenrechtsgruppe in Ellwang, meiner Heimatstadt, gegründet, einen Stadtjugendring und so. Und für mich war es wichtig, weiter Verantwortung zu tragen. Und beim Studium war attraktiv, dass man in der Bundeswehr nicht nur studieren konnte, auch das Fach, was mich interessiert hat, Wirtschaftswissenschaften, sondern es auch einen Auslandsaufenthalt gab. Und ich war damals sehr starker Amerika-Fan und habe dann auch einen Teil meines Studiums in den USA verbracht. Und so war für mich klar, wenn ich zur Bundeswehr gehe, muss ich sowieso nach 15 Monaten da oder dort zum Studium. Und da ich unbedingt studieren wollte, dachte ich mir, kann ich auch Führungsverantwortung lernen. War dann später verantwortlich erst für 30, später für 900 Leute. Also für mich war wichtig, Verantwortung und Ausbildung zu kombinieren. Und so bin ich zur Bundeswehr gegangen. Ich war so vielfältig interessiert. Ich war auch Archäologie hat mich interessiert, Pharmazie, Apotheke und so. Aber für mich war dann doch die Frage der Sicherheitspolitik damals ganz aufgeladen. Nachrüstungsdiskussion. Russland hat Raketen entwickelt, die auf Europa gerichtet waren und Helmut Schmidt, damals Kanzler, war überzeugt davon, dass man die Amerikaner in Europa halten muss. Und das hat unsere Gesellschaft sehr polarisiert. Und so war ich damals auch sehr schon in Sicherheitspolitik drin und habe mich dann entschieden, für die Bundeswehr mich zu bewerben. Und so war der Grund.
Das heißt, Sie sind auch politisch sozialisiert in einer Zeit, in der es noch dieses große Gefälle gab, Amerika, USA, zwei Seiten. Sie sagen, Sie waren schon ganz früh Amerika-Fan. Und dann gab es ja, ich weiß noch, das habe ich zum Beispiel in der Schule gelernt, Historiker, Historikerinnen, die nach dem Fall der Mauer dann gesagt haben, das sei jetzt gewissermaßen das Ende der Geschichte. Und wenn wir jetzt heute im Jahr 2025 sind, dann fühlt sich das ja wiederum gar nicht mehr so an, sondern die alte, ja, diese alte Dualität ist eigentlich wieder da. Haben Sie gedacht, dass wir da jemals wieder hinkommen?
Also ich habe nie an das Ende der Geschichte geglaubt, weil ich mich unmittelbar nach der Wende für den Aufbau Ost beworben habe und dann in Thüringen war, dem Thüringen, wo die AfD mit dem BSW 48% geholt hat. Und mir war damals schon bewusst, dass der Aufbau Ost viel zu wenig sensibel lief. Meine Frau stammt aus Sachsen-Anhalt, wir haben uns in Thüringen kennengelernt, unser erstes Kind war da geboren. Und da habe ich schon gemerkt, wir machen da was falsch, weil wir auf die Fähigkeiten, die es dort gab, insbesondere die Verbindung zu den osteuropäischen Ländern, nicht gesetzt haben, sondern im Grunde genommen unser Modell komplett übergestülpt haben, was viele Menschen dort wollten. Das war ja selbst gewählt, aber da wurde eben auch ein Teil der Unzufriedenheit gelegt. Und mir war klar, dass in der Art und Weise, wie die Vorgänge in Russland waren, Demokratie wurde ausgenutzt durch Oligarchen, das heißt, es ist ganz viel Geld in Bestechung, Korruption geflossen, Politik wurde nicht an der Sache orientiert, sondern wer hat den meisten Einfluss, ganz furchtbar. Und da merkte ich schon recht bald zu unseren Verbindungen nach Polen und damals noch in die Tschechoslowakei, die waren ja noch nicht getrennt, dass die im ganz großen Misstrauen waren. Und ich habe an dieses Ende der Geschichte nie geglaubt und auch nicht an unsere drei Lebenslügen, billige Energie aus Russland, billige Wertschöpfungsketten aus China und billige Sicherheit aus Amerika, weil wir nicht von Freunden und Partnern umgeben waren. Das haben wir aber damals blauäugig so geglaubt.
Ja, und ich glaube, auf dieses Sicherheitsgefüge, in dem wir uns gerade befinden als Deutschland, auch als EU, da gucken wir gleich noch drauf. Ich möchte gerne nochmal auf Ihre militärische Laufbahn gucken, weil ich habe das Gefühl, dass das gerade unter jungen Menschen wieder ein Thema ist, das mehr besprochen wird. Es geht wieder viel mehr um die Bundeswehr. Einige Stimmen in der Politik sagen, wir müssen uns wieder aufrüsten, wir müssen uns wieder zur Bundeswehr bekennen, sie stärker machen und ganz viele junge Menschen haben jetzt gerade die Angst, wachen wir irgendwann wieder in einem Deutschland auf, in der es eine Wehrpflicht gibt, weil viele Menschen darauf, sage ich jetzt mal gelinde gesagt, keine Lust haben, zur Bundeswehr zu gehen. Was würden Sie einem 18-Jährigen sagen, der jetzt sagt, boah, ich habe jetzt gar keine Lust, mich mit 18 zu verpflichten?
Also die Sorge sehe ich sehr klar. Ich hatte erst gestern eine Diskussion mit jungen Leuten in Tübingen gehabt. Tübingen ist ja auch als Unistadt sehr spannend. Ist ganz wichtig, für was lebt ihr? Für was wollt ihr euch einsetzen und wollt ihr, dass es in unserem Land nicht schlechter wird, sondern besser? Also brauchen wir doch viel mehr Menschen, auch Jüngere, die sich einsetzen, dass unser Land zusammenhält. Und da geht es nicht um eine Wehrpflicht, sondern es geht darum, ob wir nicht alle Menschen in diesem Land überzeugen, so wie das nur leider für die Männer galt bis 2011, ob wir nicht einen freiwilligen Gesellschaftsdienst machen, wo wir schauen, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Pflegeassistenz, Migration, Integration, Umweltfragen und militärischer Schutz. Also in dieser Kombination. Und wir haben 800.000 Menschen in einem Geburtsjahrgang. Und davon werden wir nicht 800.000 Menschen in solche Dienste bringen. Deswegen bin ich ein ganz starker Anhänger von Freiwilligkeit. Und ich glaube auch nicht, dass die Union, wenn sie absolute Mehrheit hätte, eine Wehrpflicht für 800.000 Menschen einführen würde, sondern vielleicht einen Freiwilligendienst für 300.000 bis 400.000, der Hälfte eines Geburtsjahrgangs. Aber der Großteil davon dann im Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, das heißt also Schutz beispielsweise von unseren Wasserwerken, von unseren kritischen Infrastrukturen, Elektrizitätswerken, aber auch in Feuerwehr, technischem Hilfswerk und für junge Leute es attraktiv machen. Lkw-Führerschein, Schweißerschein, Gabelstaplerschein, Unfallvertrauensperson, Helfer im Sanitätsdienst, Pflegeassistenz. Also zu sagen, Mensch, ich werde gebraucht, weil wir Einwanderungsland sind und viele junge Menschen bei uns eine Einwanderungsgeschichte oder die Familie eine hat und dann ihm sagt, boah, klasse, ich will mitwirken, dass das Land zusammenhält und nicht gespalten wird. Und ich glaube, wenn man dann freiwillig die Hälfte einer Generation erreicht und die dann noch einen Mehrwert haben, in dem, was sie dort bekommen, was sie lernen, dann finde ich das super. Aber Wehrpflicht sehe ich nicht für 800.000 Menschen, vielleicht eine Auswahlwehrpflicht im Rahmen der Freiwilligkeit für 80.000 bis 100.000 langfristig. Aber es geht mir darum, dass wir die Hälfte der Jungen gewinnen, dass sie sagen, ich will was tun für unser Land.
Mhm. Sie haben sich damals dazu entschlossen, zur Bundeswehr zu gehen. Es war ja sicher auch nicht immer ein einfacher Weg. Ne? Ist ja auch bekannt dafür, dass es eine harte Ausbildung ist, dass es viel um Disziplin geht, aber auch um so eine Art Gruppengefühl. Also ich habe schon mit ganz verschiedenen Menschen gesprochen, die das damals gemacht haben noch und gesagt haben, ich habe da sehr viel mitgenommen für mein Leben, auch wenn es nicht immer einfach war. Was ist denn eine Herausforderung aus dieser Zeit, an die Sie heute noch zurückdenken oder einen Moment, der Sie da besonders ja, geformt hat?
Also zum einen, das Spannende war, als wir noch eine Wehrpflichtarmee hatten, dass aus allen Gesellschaftsschichten alle gleich behandelt wurden und ich sag mal, der Abiturient aus einer Millionärsfamilie genauso da war, wie der Sohn einer Alleinerziehenden, die sich das Geld vom Mund abgespart hat, dass er einen Schulabschluss und eine Lehre machen konnte. Ja, waren ja nur Männer da zu der Zeit. Mhm. Also diese Vielfalt und die Anstrengungskultur in den Streitkräften, das war schon stark, weil man gemeinsame Ziele hatte und Befehl Befehl und Gehorsam funktioniert da nicht. Denn wenn man Menschen, die in der Pflicht stehen, zu einem Ziel überzeugen muss, da kann ich sagen, das ist befohlen, Schluss aus, machen, sondern muss ich überzeugen, muss ich gewinnen. Das ist hängen geblieben. Was aber auch bei mir hängen geblieben ist, ist Handeln in Lebensgefahr in bestimmten Einsätzen, über die ich hier nicht weiter sprechen will. Aber ich war auch ganz persönlich mal in einem Hubschrauber, der zwischen Jalalabad und Bagram beschossen wurde in Afghanistan und wo wir nur durch viel Glück des Piloten keinen größeren Schaden genommen haben. Und das motiviert mich manchmal, weil ich sage, ich könnte auch schon längst nicht mehr sein, doch bestimmte Punkte anzusprechen, wo andere sagen, ich schweig fein still. Also wir müssen schon klare Haltung und Orientierung geben, auch aus der jeweiligen Lebenserfahrung heraus. Ich wünsche keinem, so etwas mal zu erleben.
Ja, spannend. Wir gucken mal in die erste Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben hier in die absolute Mehrheit. Das ist ein Thema, dem Sie sich ganz viel widmen, das für Sie auf der, glaube ich, politischen Prioritätenskala sehr weit oben steht. Wir hören mal rein.
Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor 3 Jahren versucht Russland, die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Experten warnen vor hybrider Kriegsführung, also versteckten Angriffen wie Cyberattacken, Propaganda und wirtschaftlichem Druck. Auch Deutschland ist betroffen. Russland will soziale Spannungen verstärken, Wut schüren und das Vertrauen in Politik, Demokratie und Medien untergraben. Wie kann sich Deutschland wirksam gegen diese russische Einflussnahme schützen?
Ja, wir sitzen jetzt hier im Februar 2025. Das heißt, der russische Angriff, also diese wirkliche Vollinvasion der Ukraine, jährt sich jetzt bald zum 3. Mal. Wir sprechen da auch, also wir zwei gerade beim ZDF ab und zu drüber. Und manchmal habe ich aber das Gefühl, dass in meiner Generation, also bei Menschen zwischen 20 und 30, dieser Krieg mehr und mehr an Bedeutung verliert. Also ich habe das Gefühl, in einer jungen Zielgruppe, auch in der Zielgruppe, die wir mit unseren Formaten bespielen, da geht es sehr viel um Israel-Gaza, um den Krieg dort. Und das Schicksal der Ukrainer und Ukrainerin rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Ist das ein Eindruck, den Sie auch teilen?
Ja, zumal ja dieser furchtbare Krieg seit 11 Jahren tobt mit der Invasion auf die Krim und dem Krieg in der Ostukraine. Das heißt, wer heute 11 Jahre alt ist in der Ukraine, hat nur Krieg erlebt und Verzicht und Entbehrung. Und wer heute 20 Jahre alt ist, hat als 8-Jähriger mitbekommen, wie der Vater in den Krieg gehen musste oder die Mutter ins Krankenhaus, um zu helfen. Also das ist eine Gesellschaft, die sehr traumatisiert ist. Und bei uns macht sich Kriegsmüdigkeit breit, weil viele gar nicht mehr darüber diskutieren und weil auch in den Medien bei uns das immer in den Hintergrund gerät, auch durch die furchtbaren Anschläge in Aschaffenburg, in Solingen, in Magdeburg, aber eben auch, weil wir ganz andere Herausforderungen haben, Wohnungsschwierigkeiten, Rentensicherheit, aber das eigentliche Thema ist, wie bewahren wir Sicherheit? Und das genau nutzt Russland aus, weil Russland sich inzwischen eine funktionsfähige Koalition geschmiedet hat mit China, Iran und Nordkorea. Und China und Russland wirken auch sehr auf unserem Gebiet, während dem Iran und Nordkorea massiv Waffensysteme, aber Nordkorea auch Soldaten liefert, um den klassischen Krieg Russlands gegen die Ukraine, der furchtbar verlustreich ist für beide Seiten, diesen Krieg fortzusetzen, weil Russland glaubt, wir sind schwach, wir können nicht mehr helfen, er muss nicht verhandeln und eskaliert den Krieg. Und was er bei uns macht, und da kommen wir zum Kern, ist das Gefühl von Sicherheit, das aufs Spiel gesetzt wird. Die Krönung war für mich der 4. Juli letztes Jahr, als die US-Einrichtungen in Deutschland, die militärischen in Wiesbaden, in Ramstein und so weiter, in Ansbach, ihre Alarmstufe erhöht haben, weil das der Unabhängigkeitstag ist, damit ihre Leute auch ein bisschen Freizeit haben. Und dann kam eine Erklärung aus der Bundesregierung, ja, das ist klar, das liegt am Islamischen Staat und möglichen Terroranschlägen. Und das war das erste Mal, dass die Amerikaner diese Fake News nicht mitgetragen haben, sondern wir im Bundestag in einer Sitzung, die nicht eingestuft war, von der Bundeswehr informiert wurden, dass die Amerikaner dies gemacht haben aus Angst vor russischen Sabotageakten. Wir haben 2 DHL-Container, die gebrannt haben auf dem Boden, aber in der Luft brennen sollten, Einfluss Russland. Wir haben Drohnenüberflüge russischer Militärdrohnen über deutschen Kraftwerken in Norddeutschland, die unsere Polizeidrohnen nicht verfolgen können, weil die zu langsam sind dagegen. Wir haben die Zerstörung von Glasfaserknotenpunkten in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt gehabt, wo öffentlich erklärt wurde, es waren vermutlich Kupfergräber. Nein, ist zur selben Sekunde zeitgleich zerstört worden. All diese Dinge sind öffentlich, aber es wird nicht debattiert. Und dann haben wir einen Verteidigungsminister, der sagt, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Das ist für einen Christdemokraten ein sehr schwieriges Wort. Mhm. Aber der weiß um all diese Dinge und sagt, Achtung, unsere Gesellschaft ist nicht vorbereitet. Und Russland testet das aus, nicht nur bei uns, in Tschechien, ist eine Munitionsfabrik gesprengt worden. In Warschau ist mitten in der Innenstadt eine Einkaufsmall in Brand gesetzt worden von russischer Seite. Und bei uns ist nicht nur das passiert, was ich eben ansprach, sondern es passiert täglich auch das eine oder andere zusätzlich. Und Russland testet aus, wann kommt es denn in die öffentliche Debatte? Wann berät man im Bundestag, ob man einen Spannungsfall ausruft oder einen Zustimmungsfall? Das sind Vorkehrungen, die in der Krisenprävention der Bundestag machen kann oder auch die Regierung. Oder wann berät die NATO? Und so sind wir jetzt auf einem Level, wo Pipelines zerstört werden, erst wieder letztlich, wo Kabelverbindungen in der Ostsee zerstört werden, indem man Tanker schleifen lässt. Also es wird immer weiter, auch im zivilen Umfeld eskaliert. Schiffe fallen aus, so russische Schattenflotte vor Rügen. Und so, man testet aus, wie wir uns verhalten. Und deswegen ist ein Ende nicht absehbar. Deswegen dürfen wir nicht weiter rote Linien gegenüber Putin ziehen, weil Putin daraus sich sonst einen roten Teppich weben lässt, bis er bis nach Warschau marschiert. Sondern wir müssen Russland rote Linien ziehen. Abzug der Nuklearwaffen aus Kaliningrad, die in 2 Minuten in Berlin wären. Abzug der russischen Truppen aus Transnistrien und Georgien. Und natürlich, und das ist die Kernfrage, dass wir politisch es schaffen, dass Russland das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anerkennt, was Deutschland bis 1945 auch nicht gemacht hat. Für uns ist selbstverständlich, all unsere neuen Nachbarstaaten als gleichwertig und souverän und unverletzlich anzusehen. Das muss Russland auch tun.
So wie Sie das jetzt beschreiben, sind es ja wirklich, also es ist ganz klar, dass da eine Art hybrider Kriegsführung in Gange ist, die aber, und das haben Sie ja auch richtig analysiert, in Deutschland gar nicht so in der Breite besprochen wird, auch jetzt nicht im Wahlkampf. Da reden wir vor allem über das Thema Migration, über Asyl. Und zu ein Teil hybrider Kriegsführung sind ja auch Desinformationskampagnen. Ne? Man sagt ja auch ganz oft, wir befinden uns in einer Art Informationskrieg mit Russland. Was sind so die Kernpunkte, wo auch junge Menschen diesen Informationskrieg beobachten können oder vielleicht gar nicht merken, dass sie von solchen Informationen umgeben sind?
Also ein Paradebeispiel ist TikTok. Also wirklich Fake News gegen Menschen. Und das wirkt bei jungen Leuten. Und gerade 15-, 16-Jährige, die auf TikTok sind, die diese Informationen haben, denen sage ich auch immer, wenn ihr zum Friseur müsst, da geht er doch nicht zum Nachbarn, da geht er zum Friseur. Wenn bei euch der Wasserhahn tropft zu Hause, da gehen doch eure Eltern zum Flaschner oder zum Klempner, je nach Bundesland, aber doch nicht zu irgendeinem, der gut aussieht oder die gut aussieht, in Anführungsstrichen, sondern zu Fachleuten. Was macht er mit Informationen? Wir haben super ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, aber nein, man informiert sich auf Quelle Facebook oder TikTok. Statt zu schauen, haben wir nicht seriöse Quellen. Also mehr lesen, mehr hinterfragen, mehr Kritik und nicht alles glauben.
Das vielleicht mal so zur Problemanalyse, ne? Also Sie haben das gerade ja eindrücklich geschildert. Es gibt wirklich so Zugriffe Russlands auf deutsche Sicherheitsstruktur. Da gibt es Drohnenüberflüge. Wir haben diese Kriegsführung, diese hybride Kriegsführung im Netz, die gerade auch junge Menschen erreicht. Aber ich glaube auch nicht nur. Was würde sich mit Roderich Kiesewetter in einem Regierungsamt oder mit der Union in der absoluten Mehrheit zu diesem Thema verändern? Also wo würden Sie sich abheben von dem, was die Ampelkoalition zu diesem Thema die letzten Jahre gemacht hat?
Zunächst mal, die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag stehen Überwachungsgesamtrechnung. Das heißt, der Bevölkerung klarzumachen, dass sie sich keine Sorge vor staatlicher Überwachung machen muss, dass man veröffentlicht, wie viel Staatstrojaner, wie viel Innenraumüberwachung jährlich waren und wenn es weniger wird, dann nimmt die Überwachungsgesamtrechnung ab. Das ist genau der falsche Ansatz. Unsere Bevölkerung weiß, dass sie nicht überwacht wird, aber unsere Bevölkerung hat Angst vor Gefahr. Deswegen brauchen wir eine Bedrohungsgesamtrechnung. Das ist also das allererste, dass wir eine klare Analyse haben, wo sind denn die Bedrohungen unserer Wasserwerke, unserer Stadtwerke, unserer Elektrizitätswerke, unserer U-Bahn, wie schaffen wir Cybersicherheit? Und dann, wie schaffen wir es, dass nicht russische Drohnen über deutschen Kraftwerken fliegen, die wir nicht verfolgen können. Da müssen wir ein paar Rechtsanpassungen machen. Aber viel wichtiger ist mir, dass wir ein paar Vorkehrungen treffen. Beispiel Desinformation. Wir haben eine Nina-Warn-App, wenn irgendwo Hochwasser droht oder ein Unwetter. Diese Nina-Warn-App kann ich auch verbinden mit einer Desinformations-Warn-App. Wenn es heißt beispielsweise, in Stuttgart ist eine Seuche ausgebrochen, das sofort auf allen Handys kommt, das stimmt nicht. Fake News, dass also die Leute davor bewahrt werden, ganz schnell in die Läden zu gehen oder Geld abzuheben oder so, wo man bewusst versucht zu verunsichern. Und dann, dass man ehrlicher und offener von den russischen hybriden Angriffen in Deutschland berichtet. Das muss auch klarer angesprochen werden. Das haben wir vom Parlamentarischen Kontrollgremium im letzten Jahr erreicht, dass die Dienste endlich mal ein bisschen berichten durften. Ich habe einen Ausschnitt eben gegeben. Und dann geht es mir noch um was anderes. gesellschaftlicher Zusammenhalt, dass wir den Freiwilligendienst ausweiten. Das war mit der FDP nicht gegangen und SPD und Grüne haben sich da nicht durchgesetzt. Das heißt, wir müssen den Freiwilligendienst ausweiten, freiwillig. Wir haben zurzeit nur 80.000 junge Leute, die ins Freiwillige Soziale Jahr oder in den Bundesfreiwilligendienst können. Und das könnten wir, wie vorhin angesprochen, mit 200.000-300.000 machen. Und dann ist eben noch etwas, das geht jetzt eher an den Staat. Unser Staat hat bewusst jahrzehntelang keine nationale Sicherheitsstrategie gehabt. Jetzt haben wir endlich eine, die müssen wir jährlich anpassen. Das Zweite ist, dass wir einen Bundessicherheitsrat brauchen, der Krisenfrüherkennung macht, der Warnung macht, der uns vorbereitet auf internationale Sitzungen, wo also das ganze Wissen, das unsere Dienste, unsere NGOs, unsere Ministerien haben, zusammengeführt wird zu einem gemeinsamen Lagebild. Wie ist die Bedrohung? Aber wo sind wir auch gut? Dass wir Ernährungssicherheit besser vorbereiten, dass wir Gesundheitsvorsorge treffen, aber eben auch staatliche Abwehr der Nachrichtendienste verbessern und unser Militär, unsere zivile und militärische Reserve besser aufstellen. Das wäre, glaube ich, ein ganz entscheidender Satz. Das kostet nicht so viel. Es kostet natürlich insgesamt 10 Milliarden Euro bis 2030, aber es würde auch das Sicherheitsbewusstsein erhöhen, insbesondere wenn wir auch den Freiwilligendienst ausweiten.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt mit der Warn-App, weil das finde ich sehr interessant. Ne? Also Sie fordern im Prinzip, dass der Staat auch in dieses Informationswirrwarr eingreift und ein Signal sendet, die und die Info, solche in Stuttgart, ist falsch. Vielleicht für die, die das noch nicht verstanden haben, was bringt es denn jetzt Wladimir Putin ganz konkret, wenn er falsche Informationen in Deutschland über eine Seuche in Stuttgart streut? Was bringt das Putin?
Verunsicherung, regionale Verunsicherung, weil das sofort in den digitalen Medien, in den sozialen Netzwerken verbreitet wird. Und dann gesagt, wo ist unser Staat? Wir sind nicht handlungsfähig. Wieder ein Beweis, dass die Bundesrepublik das und das nicht kann. Also Verunsicherung streuen. Es geht schlichtweg um diese Desinformation, dient der Verunsicherung und der Aushöhlung des Vertrauens in unser Land. Und da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass der Staat in die Informationen, in das Informationswirrwarr eingreift. Genau das darf er nicht. Sonst ist es staatliche Propaganda. Mhm. Aber er muss Informationen verbreiten, wenn etwas wirklich falsch ist.
Also der Staat muss auch mehr zum Sender werden.
Der Staat muss zum Erklärer werden. Mhm. Der Staat darf nicht als gegeben hinnehmen, dass alle verstehen, was staatliches Handeln ist. Das haben wir bei Corona sehr stark gelernt. Es ist viel zu wenig erklärt worden, sind auch Fehler gemacht worden, aber es muss auch erklärt werden, warum bestimmte Maßnahmen sind. Also muss zum Erklärer werden. Jetzt auf dem Bereich Sicherheit, dass es eben Bundesländern verwehrt wird, Jugendoffiziere und die Offizierinnen aus Schulen auszuschließen. Das ist Unsinn, weil da die Bundesrepublik Deutschland ihre Sicherheitspolitik erklärt. Werbung machen andere, aber erklären, was bedeutet es, die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, zu schützen und auch gegen das, was Sie vorhin ansprachen, gegen hybride Verfälschungen im Inneren, gegen, damit man Unruhen vermeidet, zu schützen. Also hier mehr erklären. Und ein Bild müssen sich die Leute selber machen. Aber wir müssen auch was von den Leuten abverlangen. Und wenn so viele Junge zuhören, dann sage ich euch auch, ihr müsst euch auch selber anstrengen. Nicht warten, dass der Staat euch alles erklärt und dass ihr alles vorschreibt. Das hat der Staat mir nicht gesagt. Oder die Schule oder irgendein Verein oder die Polizei. Sondern ihr müsst selber kritisch sein. Meine Generation, für die müsst ihr die Renten zahlen und da müsst ihr auch politisch so sensibel sein, dass ihr wisst, warum ihr so hohe Abgaben habt und ob man das nicht auch anders lösen kann. Also wir müssen auch zwischen den Generationen besser in den Dialog gehen, aber auch von euch abverlangen, dass ihr euch intensiver informiert und nicht nur, ich unterstelle das nicht, weil ihr hört das ja und da seid ihr eben nicht in TikTok, sondern ihr seid bei diesem super Podcast, aber dass ihr eben kritisch euer Informationsbild erheblich erweitert und dann auch darüber diskutiert und vielleicht noch was an die Schulen. Es gibt so viele Verfügungsstunden, es gibt so viele Lehrer, die jeden Tag 10 Jahre alte Unterrichte abspulen. Wenn die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen einmal in der Woche sich mit den Schülern in der Verfügungsstunde zusammensetzen und den Schülern und denen sagen, was habt ihr die Woche im Internet gesehen? Und dann darüber reden. Und dann merken die Lehrer auch, was bewegt, wo die Sensibilitäten sind. Und ihr Jüngeren merkt auch, man interessiert sich für euch. Ja? Also, dass ihr die Punkte auch rüberbringt, das halte ich für sehr wichtig. Und das machen viele Pädagogen, aber eben viele auch nicht.
Ich würde gerne nochmal auf den aktuellen Bundestagswahlkampf gucken, in dem jetzt heftig debattiert wird. Ich glaube, das sind gerade politisch sehr bewegte Zeiten und Wochen, in denen wir uns da befinden. Und ich habe ein Zitat mal mitgebracht von einer Russland- und Desinformationsexpertin. Sie sagt, es geht darum, polarisierende Themen zu verstärken. Die russischen Kampagnen kritisieren die aktuelle Bundesregierung, führen Ängste vor einem wirtschaftlichen Abstieg oder vor einer angeblich steigenden Kriminalität und unterstützen die AfD. Und ich glaube, das ist einigen auch noch nicht klar. Hier auch nochmal die Frage, was verspricht sich Putin von einer starken AfD in Deutschland? Wie hängen die zwei zusammen?
Die AfD ist ja vor über 10 Jahren gegründet worden aus Unzufriedenheit über die Griechenlandhilfen. Aber dann ist die AfD gekapert worden von Rechtsextremisten, die früher in der NPD, in der DVU waren oder sich selbst radikalisiert haben. Das lasse ich mal, das ist im normalen politischen Prozess, kann sowas passieren. Aber die AfD steht für etwas, für das Deutschland bis 1914 stand. Deutsche Ingenieurskunst, russische Ressourcen. Und damit bedeutet das für die AfD raus aus dem Euro, raus aus der NATO, raus aus der EU, keine Westbindung mehr in Zusammenarbeit mit den USA, sondern die Länder zwischen Deutschland und Russland sollen sich an der deutsch-russischen Kooperation orientieren. Das ist das Ende der europäischen Friedensordnung, weil dann die Länder dazwischen wie Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tschechien und andere sich wieder wie früher an den beiden Mächten Russland und Deutschland orientieren. Mit dem großen Unterschied, dass Deutschland durch eine vernichtende Niederlage, durch seine Verbrechen 1945 zu einem Land geworden ist, in dem Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung vorrangig sind, während dem Russland unter Frieden nur Waffenstillstand und dann weitere Eskalation versteht. Und der Gedanke, dass deutsche Ingenieurskunst und russische Ressourcen zu mehr Frieden in Europa führen, führt es letztlich zu mehr Misstrauen. Und dieses Rezept der AfD darf nicht aufgehen, weil wir dann wieder ins 19. Jahrhundert zurückfallen. Und das wäre schädlich für unsere Bildung, für unser wirtschaftliches Wohlergehen, weil wir dann natürlich ganz viele Märkte in anderen Ländern verlieren und Misstrauen nur wachsen lassen.
Jetzt, wenn wir gerade bei der AfD sind und bei den Informationen, die die verbreitet und wir jetzt auch den Zusammenhang mit Russland verstanden haben, mit russischer Desinformation, haben Sie ja vorhin gesprochen, es braucht eigentlich mehr Aufklärungskampagnen oder es braucht Informationen, die dagegen gestellt werden. Also ein klares Bekenntnis dazu, das ist falsch, ne? Also eine Warnung an die Bürger und Bürgerinnen. Ich frage mich, jetzt sind wir wieder beim Informationswirrwarr und bei der Unzahl an Content, den es irgendwie heutzutage gibt, der Unzahl an Sendern und Verbreitern von Informationen, reichen da Aufklärungskampagnen? Bräuchte es da nicht eine stärkere Verantwortung auch der Plattform selbst, auf denen wir unsere gesellschaftspolitischen Diskurse heute führen?
Ja, das ist eine Plattform-Selbstverantwortung. Es wäre schwierig, wenn das staatlich geregelt wird. Aber das bedarf eben auch Leute mit dem richtigen Mindset, die eben sagen, ich trage eine Verantwortung für das, was ich hier verbreite. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn dann über Corona-Impfungen falsch berichtet wird oder gesagt wird, dass Russland ja nur seine Leute in der Ukraine schützen will. Ja, warum entführen sie dann 700.000 Kinder und zerstören alle Krankenhäuser, ja, und Elektrizitätswerke? Aber es ist noch etwas anderes wichtig. Die Menschen, die die AfD wählen, wählen ja nicht die AfD, weil sie rechtsextrem sind. Den Teil gibt es auch. Sondern weil sie unzufrieden sind und weil sie sehen, dass bestimmte Themen nicht mehr funktionieren oder wegerklärt werden und man nicht in die Tiefe geht. Und das ist jetzt die ganz große Gefahr, weil die letzten 3 Jahre die AfD verdoppelt haben, dass die Bundesregierung, die aktuelle noch, selbstkritisch mal eine Bilanz ziehen muss, warum die AfD sich in den letzten 3 Jahren verdoppelt hat. Und für uns als Union bedeutet das, dass wir sehr klar schauen, diese 3 Parteien, die in der Regierung waren, SPD, Grüne und FDP, an ihre Verantwortung zu appellieren, dass sie mit uns kooperieren und allen Maßnahmen entgegentreten, die Kräfte, die es überall gibt, die sagen, man kann doch die AfD verharmlosen, das ist doch eine konservative Kraft, dass wir deutlich machen, was dieses rechtsextreme, russlandfreundliche, europafeindliche bedeutet. Und deswegen ist es auch so wichtig, nicht nur Koalitionen mit der AfD auszuschließen für alle staatstragenden Parteien, sondern die Themen, die die Bürger zur AfD treiben, endlich anzugehen. Da spielt Migration natürlich eine Rolle. Aber dazu gehört eben auch, keine Kooperation oder Kollaboration zu machen, die, wo man dann nur noch Koalitionen ausschließt. Sie wissen, was ich meine.
Mhm. Ja, auch das ein Thema, das wir sicher noch vertiefen könnten. Aber wir wollen ja mit Ihnen noch über eine zweite Maßnahme sprechen. Und da geht es um eine, ja, auch um eine Expertise von Ihnen, die wir in diesem Podcast noch gar nicht so viel besprochen haben. Wir hören mal rein.
CIA, Mossad, MI6. Weltweit sammeln Geheimdienste Informationen, um Bedrohungen zu identifizieren und die nationale Sicherheit zu gewährleisten. In Deutschland besteht der Geheimdienst aus 3 Säulen. Der Bundesnachrichtendienst, der beschafft wichtige Informationen aus dem Ausland und wertet sie aus. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sichert, dass das Grundgesetz eingehalten wird und bekämpft den Extremismus in Deutschland. Und der militärische Abschirmdienst, der überprüft die Sicherheit innerhalb der Bundeswehr. In den letzten 3 Jahren standen die deutschen Geheimdienste oft in der Kritik. Ihnen wurde vorgeworfen, bei der Aufklärung rechtsextremistischer Anschläge nicht ausreichend gehandelt zu haben. Hinzu kommt eine weitere Bedrohung. Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine waren die Geheimdienste vor zunehmender russischer Spionage. Wie viel Vertrauen bleibt noch in unsere Geheimdienste?
Ja, wie viel Vertrauen bleibt noch in unsere Geheimdienste? Das ist natürlich ein spannendes Thema, weil Geheimdienste, der Name sagt es schon, agieren vor allem im Geheimen. Es ist also vielleicht auch ganz gut, wenn wir nicht alle wissen, was die Geheimdienste permanent so treiben. Aber wie kann es dann ermöglicht werden, dass die Öffentlichkeit, die Bürger und Bürgerinnen wieder mehr Vertrauen in die Arbeit der Geheimdienste haben, weil sie dürfen ja nicht ihre komplette Arbeit offenlegen.
Deswegen bin ich auch ein ganz starker Fan, mit Blick auf Deutschland nicht von Geheimdiensten zu sprechen, sondern von Nachrichtendiensten. Mhm. Länder, die Geheimdienste haben, die setzen diese Geheimdienste auch für Operationen ein, die in Deutschland verboten sind. Also beispielsweise auch, wenn es um bestimmte Menschenleben schwieriger Typen geht. Das machen wir nicht. Und zweitens haben wir sehr streng kontrollierte Nachrichtendienste. Einmal über das parlamentarische Kontrollgremium, aber eben auch durch einen unabhängigen Kontrollrat, der zunächst sich um den BND und vermutlich künftig auch um andere Dienste kümmert. Und wir haben eine enge Gerichtskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht und noch zwei Kommissionen, die sich um den Haushalt kümmern, das Vertrauensgremium und um Fernmeldeüberwachung. Das ist die sogenannte G10-Kommission. G10 kommt vom Grundgesetz Artikel 10, Fernmeldegeheimnis. Also wir haben ein sehr enges Regelwerk und so können wir schon sagen, dass unsere Dienste mit zu den am besten kontrollierten in der Welt gehören. Und es nicht so im Geheimen sein können. Allerdings tritt das nicht an die Öffentlichkeit, weil es eben in geheimen Kontrollgremien behandelt wird. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass das so ist. Allerdings, ich will ein Beispiel nennen, dass Fernmeldeüberwachung aufgrund von Missbrauch in der Vergangenheit sehr streng geregelt ist. Beispiel deutsche Handynummern. Und das führt mittlerweile dazu, dass russische Agentenführer deutsche Handynummern verwenden, und wissen, sie werden da vom Bundesnachrichtendienst nicht aufgeklärt. Und deswegen müssen wir mit unseren Nachrichtendiensten kooperationsfähig mit anderen sein. Also unsere Dienste müssen so gut sein, dass sie für Nachbardienste, Nachbarn, ich meine jetzt in der geistigen Nachbarschaft, aber auch in der regionalen Nachbarschaft, so attraktiv sind, dass gewisse Dinge uns mitgeteilt werden, weil wir sie selber nicht erheben dürfen und umgekehrt wir denen Dinge mitteilen, die sie selber nicht erfassen können. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Vertrauen unter den Diensten, die für parlamentarische Demokratien stehen. Wir müssen aber auch mit Partnern zusammenarbeiten, die so etwas nicht haben, wenn es um den Schutz deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geht, wenn es um Terrorabwehr und so etwas geht. Also es macht die Kombination aus und ich will auch euch an den Radios ja, sagen, dass wir Vertrauen haben können, dass die Kontrolle funktioniert, weil nämlich, und das wisst ihr ja, jeder Skandal öffentlich wird. Wenn da irgendwo was schief geht, es kam ja in den letzten Jahren immer wieder mal etwas hoch, ich spreche auch von einem Spionagefall für Russland im BND, das wird öffentlich und das wird auch behandelt und dann handeln auch die Gerichte, sodass eben entsprechende Leute vor Gericht gestellt werden. Also da funktioniert es. Wichtig ist mir nur, dass unsere Dienste früher Erkenntnisse an Polizeien und Staatsanwaltschaften geben dürfen und dass wir mit Blick auf Zeitenwende eben auch begreifen, dass in der Bevölkerung, dass unsere Dienste uns schützen.
Ja. Man hatte jetzt auch bei den Attentaten zuletzt oder bei diesen schrecklichen Taten, über die wir viel gesprochen haben, oft den Eindruck, dass entscheidende Informationen dazu auch aus den USA kamen. Da gibt es ja auch eine enge Zusammenarbeit in Teilen. Wie ändert sich denn diese ja für Deutschland Sicherheit wichtige Zusammenarbeit der Nachrichtendienste jetzt unter einem Präsidenten Trump, der ja erstmal in seinen Äußerungen sehr unberechenbar wirkt, auch seine Partnerschaftsverhältnisse jetzt im Sinne von Sicherheitsnetzwerken, da weiß man nicht so richtig, was man zu erwarten hat, was da jetzt kommt. Wie könnte sich das unter Trump verändern?
Ganz wichtiger Punkt, Frau Reichelt. Zunächst mal sind über Jahre, auch Jahrzehnte gewachsene Arbeits- und Vertrauensbeziehungen entstanden zwischen den Diensten der USA, die viel mehr haben als wir, und unseren Diensten. Zweitens sehen wir zunehmend, dass uns ausländische Partner wichtige Informationen auch geben, um Anschläge oder gewisse Dinge zu verhindern. Und meine Sorge ist, dass Trumps Deal-Mentalität vielleicht dazu führt, dass er sagt, wenn die Deutschen ihre Zeitenwende wirklich umsetzen wollen, dann verhindern wir bei denen keinen 11. September. Der 11. September 2001, als Flugzeuge in das Welthandelszentrum, das World Trade Center geflogen ist und vieles mehr in den USA passiert ist. Das war eine Zeitenwende in den USA. Und wir müssen aufpassen, dass wir so stark sind, dass man uns nicht ins Messer laufen lässt. Und da müssen wir unsere Dienste auch sensibilisieren, stärken, besser ausstatten, dass wir nicht in weitere Abhängigkeit geraten.
Sie haben das auch mal in einem Interview gesagt oder wahrscheinlich auch in mehreren, dass Sie die Ausstattung der Nachrichtendienste für erheblich ausbaufähig halten. Woran ist so ein Ausbau bisher gescheitert? Oder hängt das damit zusammen, dass wir in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten in einem ganz anderen Sicherheitsgefühl gelebt haben in Deutschland?
Spielt beides eine Rolle. Zum einen hatten wir lange das Narrativ, wir sind von Freunden und Partnern umgeben und haben die ganze Spionageabwehr abgebaut. Auch Gegenspionage abgebaut. Gegenspionage heißt, dass man eigene Agenten wo hat und Spionageabwehr heißt, dass man Agenten hier entdeckt. Das haben wir massiv abgebaut. Das hat man erst in den letzten Jahren wieder geändert. Und da ist viel Wissen verloren gegangen, das jetzt mit großer Kraft wieder aufgebaut wird. Aber das andere ist eben, dass wir begreifen, unsere Dienste stärken zu müssen, dass es auch etwas kostet. Und die andere Grenze, die wir haben, sind eben die notwendigen rechtlichen Grenzen, dass aufgrund unserer Geschichte, Staatssicherheit, geheime Staatspolizei, wir eben alles tun, dass die Dienste in der Bevölkerung nicht als Überwachungsorgane wahrgenommen werden, wie in China, wo es Credit Points gibt, wenn man sich wohlverhält in den Netzwerken und wo die Mieten erhöht werden, wenn man entdeckt, dass jemand den Staat kritisiert. Also dieses Vertrauen muss erhalten bleiben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Informationsfreiheit weitererhalten, aber auch schauen, wo unsere Dienste besser werden können. Und da will ich ein Beispiel nennen, Finanzströme überwachen. Wir haben es sehr aufwendig, wenn man zum Beispiel Mafia, es geht ja nicht nur um russische Einflussnahme, es geht auch um mafiöse Strukturen. Wir sind ein Bargeldland und bei uns kann immer noch sehr leicht Geld gewaschen werden. Da nützen auch die Ausdrucke nichts, sondern es gibt eine ganze Reihe Geschäfte, die ungeheuer viel Steuern zahlen, obwohl sie kaum Umsatz haben. Da muss man aufpassen. Und deshalb ist es wichtig, Finanzströme zu überwachen und den Zugang der Dienste zu erleichtern. Aber rechtlich kontrolliert. Dazu haben wir auch Kontrollorgane. Und der andere Aspekt ist, dass beispielsweise bei öffentlichen Anlässen der Bevölkerung klar ist, wir leben sicherer, wenn Stadtfeste mit Kameras überwacht werden. Das hat jetzt nichts mit dem Nachrichtendienst zu tun. Und wenn nichts passiert, nach 2 oder 3 Tagen die Kameras, die Aufzeichnungen gelöscht werden. Aber das Gefühl der Sicherheit da ist, um Täter abzuschrecken, weil sie wissen, wir werden erkannt. Und mit moderner Gesichtserkennung kann man eine Menge leisten. Und das ist auch ein Punkt, dass man moderne Verfahren künstlicher Intelligenz früher einspeisen kann und auch die Ausnutzung und Überprüfung bestimmter Netzwerke durch künstliche Intelligenz, sogenannte Computer Network Exploitations.
Das ist ja so ein Punkt, da würden jetzt die FDP und in Teilen, glaube ich, auch die Grünen sich gegenstellen, ne? Weil die würden sagen, diese Videoüberwachung, das ist schon etwas, das greift zu sehr in die Bürgerrechte ein.
Die Grünen würden sich nicht mehr entgegenstellen. Sie haben da sehr viel gesehen und gelernt und es gibt sehr verantwortungsbewusste Politikerinnen und Politiker bei den Grünen, die ich in dieser Frage auch sehr schätze. Sie haben gelernt aus dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Mein Sorgenkind ist tatsächlich die FDP. Das Gute an der FDP ist, sie stärkt die individuelle Freiheit, aber sie geht nicht im selben Maße mit staatlicher Sicherheit um. Sie verhindert die Ausweitung von Freiwilligendiensten, sie verhindert bestimmte IP-Speicherdaten und andere mögliche befristete und kontrollierte Überwachungsmaßnahmen. Und das halte ich für gravierend und bei aller Euphorie für die marktwirtschaftliche Orientierung der FDP, wir dürfen, wenn es um Sicherheit geht, nicht auf liberalistische Tendenzen setzen, sondern auf behutsame Vorsorgemaßnahmen des Staates. Und da muss die FDP einen Lernschritt machen und womöglich braucht sie dafür einige Jahre.
Eine große Gefahr ist auch, da sind wir wieder ein bisschen beim ersten Thema, greift natürlich alles ineinander, ist russische Spionage, ne, vor der Sie auch waren. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also Spionage, das klingt immer erstmal so ein bisschen nach irgendwie James Bond, Geheimagenten, irgendwie ganz glamourös. Wie kann man sich russische Spionage in Deutschland vorstellen? Wo setzt die an?
Also wir sollten die gleich kombinieren mit chinesischer Spionage, die ein hohes Interesse an Wirtschaftsspionage hat und Netzwerke bei Studierenden aufzubauen. Das muss man sehr klar mit einpreisen. Bei Russland gehen sehr unterschiedlich vor. Zum einen, was Spionage angeht, indem sie auf klassische Verfahren setzen. Aber was sie eben auch machen, ist, Leute anzuwerben über Telegram, die dann einige 100 Euro bekommen, um bestimmte Aufnahmen zu machen, bestimmte Fotos zu machen oder auch kleinere Zerstörungen vorzunehmen. Das nennt man leider in der Sprache, die mir nicht gefällt, Wegwerfagenten, die für ein-, zweimal Aktionen geheuert werden, untertauchen, Daten werden gelöscht und da passiert nichts. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe Leute, die das aus Überzeugung machen, auch Deutsche. Und es gibt eine Reihe von Leuten, die die Flucht aus Russland nach dem 24. Februar 22 ausgenutzt haben und quasi als Schutzsuchende oder auch als Geflohene untergekommen sind, ihre Netzwerke haben und auf deutschem Boden oder auf baltischem und polnischem Boden arbeiten und Züge aufklären, Rüstungsbetriebe aufklären. Und wir sehen ja auch, zu was es führt, wenn plötzlich bestimmte Betriebe brennen, wenn bestimmte Arbeitsprozesse verlängert werden oder Drohnen gesteuert werden und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, das ist spannend. Ich fasse das mal zusammen. Also Sie sprechen sich klar dafür aus, dass diese Nachrichtendienste in Deutschland mehr Befähigung erhalten. Kontrollierte Befähigung, aber auch mehr Geld reinfließt. Und das schließt natürlich auch an das erste Thema an, das, was wir besprochen haben, dass Sie sagen, dass wir in Deutschland eigentlich ein Sicherheitsempfinden brauchen, das sich verändert, das auf diese Aggression von Putin aus stärker reagiert, es wieder stärker in den Vordergrund stellt, weil es auch für unsere Freiheit eine Bedrohung ist. Wir machen ja gerade wahnsinnig viel Inhalte zur Wahl für junge Menschen und eine ganz große Angst von jungen Menschen ist ja, dass der Krieg irgendwann nach Deutschland kommt. Müssen wir hier irgendwann in den Krieg ziehen? Muss ich zur Bundeswehr? Wie wird mein Leben dann? Ne? Und jetzt sehen wir ja auch gerade im Wahlkampf, dass es Parteien gibt, die sagen mit uns, und da schreiben diese Parteien sich auch auf die Wahlplakate, mit uns gibt es Frieden. Und das sind oft Parteien, die aber eine fundamental andere Meinung dazu haben, wie wir zum Beispiel die Ukraine unterstützen sollten, wie wir mit Putin verhandeln sollten.
Die Stasi-Leute wurden Kundschafter des Friedens genannt, die Spione. Ja. Und das ist ein ganz anderer Friedensbegriff. Unsere Leute in den Nachrichtendiensten stehen für Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung und machen einen sagenhaften Job. Und ich will jetzt nicht Werbung für die Nachrichtendienste als Arbeitgeber machen, aber junge Leute, die sich orientieren wollten, sollten sich da durchaus auch mal informieren, weil die Leute haben müssen, die super Sprachen können, die IT-fit sind, die verschiedene Kulturen kennen, die Vielfalt brauchen. Unsere Nachrichtendienste brauchen auch Vielfalt. Und da sind wir, Sie haben es angesprochen, Frau Reichelt, Stichwort Frieden. Das ist ein ganz anderer Friedensbegriff, den Russland vertritt. Russki Mir einmal heißt nicht nur russischer Frieden, sondern heißt auch russische Einflusszone. Und Sie verstehen unter Frieden Waffenstillstand und dann fortgesetzte Einflussnahme. Während dem bei uns Frieden dank Adenauer und der Westbindung Deutschlands als Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung gilt. Und das war umstritten noch 2014. Ich bin ihm begegnet, kurz vor seinem Tod. Egon Bahr hat immer gesagt, Frieden heißt Waffenstillstand und Frieden heißt auch Stabilität in schwierigen Systemen. Bahr hat seinerzeit, als er Generalsekretär der SPD war, 1981, den Gewerkschaftern in der SPD verboten, mit der Solidarność Verbindung aufzunehmen, weil es den Systemfrieden in Polen gefährden würde, wenn das Regime von Jaruzelski, eine Militärdiktatur damals in Polen, gefährdet würde durch Gewerkschaftsdemonstrationen. Also das ist ein falscher Friedens- und Stabilitätsbegriff. Frieden müssen wir immer verknüpfen in Freiheit und Selbstbestimmung des einzelnen Menschen, aber auch des Staates. Freie Bündniswahl, souveräne Grenzen, Integrität der Grenzen und auch Freiheit der Bewegungen und der Kooperation. Das darf nicht ausgehöhlt werden. Und deswegen kann ich unseren jungen Leuten nur sagen, wenn ihr weiter so leben wollt wie jetzt, dann helft mit, dass eure Eltern bereit sind, weiter Steuern zu zahlen, die Ukraine zu unterstützen. Das kostet jeden Steuerzahler, jede Steuerzahlerin in Deutschland 50 Euro im Jahr, die militärische Unterstützung. Die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland kostet jeden Steuerzahler 200 Euro im Jahr. Viel besser wäre es doch, wir würden dafür nur 50 Euro zahlen im Jahr und 200 Euro für die Militärunterstützung. Wenn wir aber weiter so wenig die Ukraine unterstützen, dann werden diese Menschen dort, sich ein Land suchen, wo sie in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung leben können. Sie werden also in ein EU-Land oder NATO-Land gehen, wenn man ihr selber die Hilfe verwehrt, dann wird die Ukraine zerbrechen. Und der Krieg kommt zu uns und wird zu uns kommen. Diese Angst kann ich nicht nehmen, wenn wir weiter so fahrlässig Russland gewähren lassen und uns rote Linien ziehen. Die rote Linie heißt, Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennen und die Ukraine hat Anspruch auf ein unversehrtes Territorium und Reparationen und Aufarbeitung der Kriegsverbrechen.
Die deutsche Unterstützung für die Ukraine, das ist ein Thema, das beschäftigt uns jetzt schon seit bald 3 Jahren. Ne? Die roten Linien von Scholz haben sich oft verschoben. Ne? Es wurde oft auch geguckt, wie reagieren jetzt die USA, wie reagieren andere europäische Länder. Dann haben sich diese roten Linien von Kanzler Scholz quasi Stück für Stück verschoben. Und trotzdem werden jetzt aktuell die Stimmen lauter, die sagen, eigentlich kann die Ukraine diesen Krieg militärisch gar nicht mehr gewinnen. Wir müssen jetzt in Verhandlungen mit Putin gehen. Was sagen Sie denen?
Ja, da siegt russisches Narrativ. Das ist genau das, was Putin über die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht, aber auch über so russlandorientierte Generale wie Fahrt und Kujat verbreitet, dass man sowieso nicht gewinnen kann und dass das Recht des Stärkeren viel mehr Kraft hat als die Stärke des Rechts. Das heißt also Einknicken der Angegriffenen. Das heißt, der Aggressor hat irgendwann Recht und man muss aufgeben. Und das betreibt Russland mit der AfD, dem Sarah Wagenknecht, Paradebeispiel dafür, Lafontaine, aber auch in der SPD, Herr Stegner zum Beispiel. Also all die betreiben dieses Narrativ, bei uns ist es der Herr Laschet. Ja? Also es zieht sich durch CDU und SPD, durch AfD und BSW, bei uns in der Minderheit, bei der SPD ist 50-50, aber mehrheitlich ganz stark 100% in AfD und BSW. Und das ist die Sehnsucht der Deutschen nach Frieden, aber ein Frieden, der glaubt, dass man mit Russland und deutscher Ingenieurskunst Zukunft gestalten kann und nicht den aufwendigen Weg geht, die Länder in Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung mit einer Wehrhaftigkeit aufrechtzuerhalten, zu unterstützen. Und mein Punkt ist hier, dass wir ganz klar sagen müssen, es werden 15 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, wenn die Ukraine aufgeteilt wird oder keine Chance hat, in EU und NATO zu kommen. Und Deutschland rechnet damit, die Zahlen sind belegt, dass mindestens 2 Millionen davon nach Deutschland kommen. Wir haben aber schon 1 Million hier. Und das ist genau Putins Absicht, uns Angst zu machen, die Ukraine nicht weiter zu unterstützen und dann die Ukraine zur Flucht zu zwingen und uns dann doppelt zahlen zu lassen, indem wir einmal den Preis dafür zahlen, dass die Ukraine zerfällt. Wir also nicht mehr Frieden und Freiheit garantieren können in unserem Umfeld, was ganz wichtig ist für die Staaten im Nahen Mittleren Osten, auf dem Balkan, in Afrika, dass sie sehen, es lohnt sich nicht, mit der EU zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite, dass so viele Menschen fliehen, dass unsere eigenen Sozialsysteme, unsere Wohnungssysteme alle überfordert werden. Das ist eine Win-Win-Situation für Putin. Und deswegen müssen wir sagen, die Ukraine muss ihre Grenzen wiederherstellen dürfen. Die Ukraine muss auch siegen. Nicht Russland besiegen, aber sie muss gewinnen, dass Russland das Land verlässt. Und Russland muss verlieren lernen, das heißt, das Existenzrecht aller Nachbarstaaten anzuerkennen. Und das ist für ein Kolonialreich, was ja Russland ist, und ein Imperium, was Russland ist, ein ganz wichtiger Punkt, dass es anerkennt, dass die Nachbarstaaten ja ein Existenzrecht haben, das sie nicht mehr gefährden dürfen. Das heißt, verlieren lernen. Also keiner will Russland besiegen, aber Russland muss diesen Schritt gehen und dazu müssen wir diplomatisch und militärisch Russland dazu zwingen. Das kann man eben machen, indem man Waffenlieferungen ankündigt, die Ausbildung ankündigt und wenn Russland weiter Kinder entführt und Krankenhäuser zerstört, dass man sagt, jetzt haben wir mit der Ausbildung begonnen, jetzt liefern wir. Wenn sie weiter zerstören, dann wird auch der Einsatz erlaubt. Aber für Russland ist es so, sie stehen am Gartenzaun der Ukraine, hauen dort mit Flammenwerfern rein und die internationale Gemeinschaft sagt der Ukraine, du darfst nur Wasserpistolen nehmen. Aber wir liefern dir Tausende, aber die nützen nichts. Aber du darfst die Wasserpistolen nur auf deinem eigenen Boden einsetzen, damit zerfällt das Land und verbrennt. Und das ist der große Denkfehler, den Olaf Scholz gemacht hat. Er hat Zeit verloren und das ist nicht Besonnenheit, sondern unterlassene Hilfeleistung.
Das mal zu diesem ganz großen Thema, das wir zwei heute leider nicht mehr lösen. Wir gucken mal, wie oft und wie lange wir noch darüber sprechen werden. Ich denke mal, es ist eine ganze Weile. Das war es jetzt einmal zu den außenpolitischen Themen. Wir haben hier noch so eine lustige pinke Box. Wenn Sie die einmal rüberreichen würden. Genau, wunderbar. Sie dürfen jetzt hier mal einen Zettel rausziehen. Da sind jetzt verschiedene politische Ideen drin, die kommen zum einen von uns, aber auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und wir möchten von Ihnen gerne mal wissen, welchen Platz diese Maßnahmen in Ihrer Idee von einem besseren und guten Deutschland hätten.
Mhm. 10 Jahre Verbot für Männer in Führungspositionen. Einführung eines 10-jährigen Verbots für Männer in Führungspositionen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und Frauen den Zugang zu Führungsrollen zu erleichtern. Davon halte ich nichts, weil wir eine inklusive Gesellschaft sind, die den Zusammenhalt stärken muss. Ich bin für Amtszeitbegrenzung von politischen Führungspositionen. Und zwar Parlamente 3 Perioden à 5 Jahre und Kabinettsmitglieder 2 Perioden, also 10 Jahre. Damit wir die Versäulung, die wir in Deutschland haben, zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik endlich aufbrechen. Mhm. Dass junge Frauen und junge Männer bereit sind, aus der Wissenschaft in die Politik zu gehen und danach wieder in die Wissenschaft oder aus der Wirtschaft in die Wissenschaft und dann in die Politik. Wir brauchen in der Politik viel mehr erfahrene junge Menschen und auch ältere. Aber wir sollten es nicht ausschließlich am Geschlecht festmachen, sondern beide Geschlechter und wer sich als etwas anderes fühlt, ermutigen, ihr Wissen, ihr Können einzubringen und vor allen Dingen das andere Geschlecht zu akzeptieren und zu fördern. Mhm. Und da sind wir in Deutschland noch ganz weit weg von.
Mhm. Sie sagen gerade, wir leben in einer inklusiven Gesellschaft. Das ist natürlich jetzt super zugespitzt formuliert. Und trotzdem ist es ja so, dass Frauen gerade größere Probleme haben, in diese Führungsposition zu kommen. Wie würden Sie denn speziell jetzt dieses Geschlechterthema angehen?
Ich mache es bei mir im Umfeld. Ich habe, als ich Kreisvorsitzender der CDU war, geschaut, dass wir hälftig sind, Frauen und Männer. Und meine Nachfolgerin ist eine Frau, die 20 Jahre jünger ist und über exzellente Kompetenzen verfügt. Des Weiteren habe ich es immer abgelehnt, auf eine Landesliste meiner Partei zu gehen und habe dafür 2 junge Frauen aus meinem Wahlkreis bzw. Kreis gefördert, die eine, die es schon länger macht, ist jetzt bereits auf Platz 12. Vor ihr sind nur sogenannte Promis. Und wir müssen schauen, dass wir so früh wie möglich junge Menschen aktivieren und insbesondere Frauen, weil die nämlich etwas anderes sind. Die sind in vielen Lebensphasen fleißiger und anstrengungsbereiter als Männer, werden aber durch mangelnde Kinderbetreuung, durch Aufgabenzuweisungen gehemmt, ihr Wissen einzubringen. Und in unserem Land läuft auch deshalb vieles nicht gut, weil wir zu sehr auf den Rat alter weiser Männer hören. Und das ist für mich auch immer ein Punkt, mich selbst zu hinterfragen. Ich habe einen Sohn und eine Tochter und ich sehe, wie meine Tochter mit ihren 2 Kindern eben beruflich erheblich mehr Anstrengungen machen muss, um sich auf Stand zu halten. Sie ist Psychologin, als mein Sohn, der natürlich ganz normal in der Art und Weise, wie Männer leben, dies tun, aber eben auch mithilft, dass seine Frau wiederum alles tun kann, dass sie Familie und Beruf vereinbaren kann. Das ist also auch eine Erziehungsfrage, eine Aktivierungsfrage, aber sollte ich als alter weiser Mann mit 61 Jahren jetzt nicht belehrend wirken, sondern es ist auch eine Aufgabe, selbstbewusst zu fordern und auch, dass Männer sich mehr zurücknehmen und ganz wichtig, dass das Thema Bildung in den Vordergrund kommt, Bildungschancen, dass wir am Start die gleichen Chancen haben und nicht in unserem Land alles tun, dass irgendwo am Ende alle über dieselbe Ziellinie kommen, sondern aktivieren, fördern und vor allen Dingen jungen Menschen die gleichen Startchancen einzuräumen, dass wieder Aufstieg in Deutschland möglich ist.
Mhm. Aber das ist ja interessant. Das heißt, Sie sind persönlich ein Fan von Parität.
Ja, absolut.
Im Gegensatz zu Herrn Merz, das ja jetzt im Kabinett nicht wollen würde.
Aber mir geht es auch darum, kompetenzorientiert. Mhm. Ja. Es ist nicht, nur weil ich ein Mann bin, muss ich den zweiten Teil haben oder nur weil ich eine Frau bin, sondern wir müssen schauen, dass Kompetenz dabei ist. Und zur Kompetenz gehört nicht nur der Abschluss, die Bildung, sondern auch, ich sag mal, eine Herzensbildung, die Bereitschaft, Kompromisse zu machen, zu verhandeln. Und da, glaube ich, haben Frauen sehr, sehr viel aufzuweisen. Und ich wünsche mir mehr mutige Frauen, die das auch Männern klarer machen, die eher in diesem Gehabe kommen und einen Anspruch aus sich heraus aufgrund der Erziehung stellen. Und diese Zeiten sind vorbei.
Mhm. Wir gucken mal noch auf eine weitere Maßnahme. Ich glaube, da sind noch ein paar drin. Ziehen Sie doch gerne noch mal eine raus.
Kostenloses Bargeld abheben an allen Geldautomaten, Verpflichtung aller Banken und Kreditinstitute, Bargeldabhebung an ihren Automaten kostenlos anzubieten.
Das klingt jetzt für mich sehr nach einem Berlin-Thema, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man in Berlin ja in ganz vielen Lokalitäten nur bar zahlen kann und dann fragt sich immer jeder, wer hat eine DKB-Karte, damit ich kostenlos abheben kann.
Ja, das ist aber auch in Baden-Württemberg so, wenn Sie von einer Volksbank zu einer Sparkasse gehen oder Sparkasse zur Volksbank, müssen Sie auch zahlen. Mhm. Auch wenn es kostenlos ist, irgendwo werden die Banken das dann aufschlagen, dann werden die Zinssätze erhöht oder die Bankgebühren erhöht. Klar, es ist hilfreich, also ich finde das gut, aber wir müssen wissen, dass die Banken dann die Kosten woanders aufschlagen.
Mhm. Okay, also es ist nur eine Illusion, dass dann das ist irgendwie.
Nee, kann man kostenlos machen.
Ja, aber die Kosten kommen woanders.
Dann kommen die Kosten eben woanders hin.
Ja. Genau. Ja, aber Sie sind ja an sich, das habe ich jetzt vorhin rausgehört, nicht der größte Fan von dieser Bargeldgesellschaft Deutschland.
Naja, wir sind ein digitales Land. Wir werden auch bald einen digitalen Euro haben. Trotzdem halte ich es für wichtig, Notfälle, Krisenfälle, dass wir nicht alles mit Elektromobilität machen, sondern dass wir auch Dieselfahrzeuge haben. Denn bei Hochwasser brauchen wir Diesel, wenn man nicht mehr Strom hat. Und genauso geht es mir beim Bargeld. In Notfällen nützt Ihnen gar nichts, wenn alles digital ist. Und jeder sollte zu Hause einen ordentlichen Bargeldvorrat haben, damit man in Krisenfällen auch Lebensmittel kaufen kann oder Dienstleistungen bezahlen kann.
Die Mischung macht's. Ein Thema mal noch.
Ja. Abschaffung der gesetzlichen Tanzverbote an Karfreitag. Streichung der gesetzlichen Regelung, die öffentlichen Tanzveranstaltungen an Karfreitag untersagen. Mann, ich dachte, Sie haben hier noch echte harte Fragen drin.
Da sind bestimmt auch noch ein paar harte drin.
Da ich selber nur ganz selten tanze, würde mich das nicht stören. Mhm. Ich bin allerdings evangelisch und Karfreitag ist der höchste Feiertag. Und ich glaube, als evangelischer Christ kann man sich, auch wenn es kein Tanzverbot gäbe, am höchsten evangelischen Feiertag durchaus auch mal zurücknehmen.
Gut, das ist doch vielleicht ein gutes Abschlusswort. Herr Kiesewetter, danke, dass Sie bei uns in der absoluten Mehrheit waren. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Abschlussfrage für Sie. Die stellen wir hier jedem Gast, jeder Gästin. Sagen wir mal jetzt, Sie haben das in der absoluten Mehrheit mit der Union, auch wenn Sie das nicht wollen, das weiß ich. Aber wir sind ja jetzt noch in dem Gedankenexperiment. Sie haben es geschafft, die Nachrichtendienste in Deutschland besser auszustatten, ihnen vielleicht auch an Teilen mehr Befugnisse zu geben. Sie können sich entspannt zurücklehnen an diesem Tag. Was für einen Song hören Sie, um Ihren Erfolg zu feiern?
Also erstens lehne ich mich nicht zurück, weil am anderen Tag schon wieder alles anders sein kann. Aber von Bruce Springsteen, No Surrender.
Bruce Springsteen, No Surrender. Herr Kiesewetter, vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne. Vielen Dank, Frau Reichelt.
Danke euch fürs Zuhören und schickt diesen Podcast doch mal einer Freundin oder einem Freund weiter. Tschüss.
Lieben Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.